SWR 2 Tandem.
Hallo, guten Abend. Sie hören SWR 2 Tandem. Mein Name ist Viktoria Merkulova und ich gebe zu, ich war seit Februar nicht mehr beim Friseur. Erst kam ja der Lockdown, dann dachte ich mir, gut, ich lasse meine Haare einfach mal wachsen. Vielleicht war es bei Ihnen ja auch so. Es ist zwar gut fürs Portemonnaie, aber schlecht für Leute, die beruflich Haare schneiden. Mein Gast heute ist René Krompholz aus Düsseldorf. Er ist seit über 50 Jahren Friseur. Hallo, Herr Krompholz.
Hallo, ich grüße Sie.
Nach Ende des Lockdowns, wie schlimm sah es so auf den Köpfen der Menschen aus?
Ja, das war schon ganz ordentlich. Also wir hatten nach dem Lockdown richtig gut zu tun. Das war ein richtig gutes Geschäft. Inzwischen ist es leider ein bisschen abgeflaut, hat sich wieder normalisiert. Manche Leute sind auch verängstigt. Ja, wieder im Bereich des Normalen. Aber es war erst heftig.
Also mehr schnibbeln oder färben?
Beides. Sowohl als auch.
Haben Sie sich denn jetzt mittlerweile erholt in Ihrem Salon nach dem Lockdown?
Ja, was heißt erholt? Wir arbeiten und wir arbeiten mit Freude. Und ich bin ganz stolz, dass ich ein Team habe, das da nicht klagt wegen Masken, wegen der ganzen Hygieneverordnung, die man einhalten muss. Die sind mit der Sache dabei, die sind begeistert. Und wir haben untereinander unheimlich viel Spaß. Und ja, das wissen unsere Kunden auch zu schätzen. Von daher haben wir auch recht gut zu tun noch.
Also Ihr Laden läuft, aber wissen Sie vielleicht von anderen Salons, wie viele vielleicht für immer geschlossen haben?
Das ist noch nicht ganz absehbar. Also um uns herum haben auch schon die ersten geschlossen. Es hat ja erst die Soforthilfen gegeben. Das hat viele Betriebe erstmal über Wasser gehalten. Und da bleibt es jetzt abzuwarten, was muss zurückgezahlt werden, was dürfen die Betriebe behalten. Das wird sich erst zum Jahreswechsel, denke ich, so ein bisschen herauskristallisieren.
Herr Krompholz, können Sie sich noch erinnern, wie Sie zum ersten Mal mit der Schere an fremde Haare ran durften?
Oh Gott, ja, lange ist her, aber ich erinnere mich doch, ja.
Wie war's?
Gewohnheitsbedürftig. Die Nähe zu anderen Menschen und dann noch, ja, etwas anzufangen, was eventuell auch bleibende Schäden verursachen kann, zumindest beim ersten Mal, das war schon ein mulmiges Gefühl, ja.
Aber es ging hoffentlich alles gut dann.
Ja, gar kein Problem, natürlich.
Sehr gut. Warum wurden Sie damals vor 50 Jahren Friseur?
Oh, vor 50 Jahren, das war eine andere Zeit und eigentlich war Friseur nicht mein Traumberuf. Das war meine Mutter und damals haben die Eltern in der Regel noch den Beruf der Kinder ausgesucht. Ich wollte und sollte ganz einfach in die Journalistik, ich hatte super Zeugnisse, sollte ein Stipendium kriegen. Aber meine Mutter war der Meinung, also Handwerk, das ist etwas Solides und Handwerk hat immer goldenen Boden. Und dann bin ich Friseur geworden.
Wie denken Sie denn heute darüber? Sind Sie noch ein bisschen verärgert darüber oder sogar vielleicht sauer auf Ihre Mutter, dass sie das so entschieden hat?
Ich war in der Anfangszeit vielleicht ein bisschen sauer und heute sehe ich das Ganze etwas anders. Ich sehe den Friseurberuf heute auch anders, als ich ihn damals gesehen habe. Und heute passt es zu mir. Mir sind die Menschen wichtig. Den journalistischen Teil, den habe ich mir in späteren Jahren selber erarbeitet. Seit Ende der 90er Jahre arbeite ich für Fachzeitungen, also so nebenbei zum Haarschnitt. Ich habe ein großes Internetportal. Ich bin in der Friseurbranche sehr rege tätig. Und habe das eine miteinander verbunden und es ergänzt sich heute. Und das ist eigentlich eine tolle und für mich auch eine wertvolle Sache.
Aber ich bin ja auch Journalistin und ich frage mich gerade, wenn mir jetzt jemand aufzwängen würde, Friseurin zu werden, wäre ich wirklich unglücklich. Wie haben Sie denn dieses Handwerk lieben gelernt? Gab es da irgendeinen bestimmten Moment?
Na, es war die Entwicklung. Die ersten Jahre waren nicht schwer, aber die Begeisterung fehlte ein bisschen, muss ich schon zugeben. Ich habe trotzdem eine gute Gesellenprüfung gemacht und dann fing es an, dass ich viel ausprobiert habe, auch von Ort zu Ort, wie früher die Gesellen das so gemacht haben. Und ich habe also viel dazugelernt, ich habe mein Wissen erweitert und damit kam auch der Erfolg. Und wenn der Erfolg kommt, dann kommt auch die Freude. Letztendlich habe ich dann 1980 meine Meisterprüfung gemacht, die mit Auszeichnung bestanden. Ich war dann auf Düsseldorfs Renommiermeile tätig, fast 20 Jahre. So, und dann mit Menschen aller Couleur. Und das ist eigentlich auch das Schöne am Friseurberuf. Man lernt Menschen kennen. Und diesen und jenen von arm bis reich. Und man lernt voneinander. Und man lernt auch die Menschen kennen.
Sind Sie da eher der gesprächige Friseur oder lassen Sie die Kunden eher in Ruhe? Da gibt es ja auch welche von.
Sowohl als auch. Ich richte mich nach den Kunden. Ich kann keinem Kunden und ich möchte auch keinem Kunden ein Gespräch aufdrängen oder aufzwängen. Ein Austausch ist mir wertvoll, ist mir wichtig, aber in erster Linie bin ich für den Kunden da und ich muss schauen, wie fühlt sich der Kunde oder die Kundin gerade. Möchte sie Ruhe haben oder möchte sie reden? Das bedarf einer ganzen Portion Empathie und das habe ich Gott sei Dank.
Absolut. Inwiefern müssen Sie denn in Ihrem Beruf Psychologe auch ab und zu mal sein?
Ja, Psychologe finde ich übertrieben. Aber Einfühlungsvermögen ist ganz wichtig. Und ich muss, das ist eben das, was den Friseurberuf auch ausmacht, den Menschen erkennen. Was habe ich da für einen Typ vor mir? Ist er sportlich? Ist er elegant? Konservativ? Denn dazu gestalte ich ja auch sein Äußeres und das muss passen. Ich muss den Menschen wirklich erfühlen.
Mhm. Gibt es denn auch diese typischen Friseur-Kundengeheimnisse? Man hört ja immer wieder, dass Kundinnen oder Kunden auch mal über Affären plaudern, über irgendwelchen persönlichen Geheimnisse. Müssen sie das auch manchmal über sich ergehen lassen?
Über sich ergehen lassen ist relativ. Also früher war das öfters und ich habe festgestellt in der Anfangszeit, ich habe in Paderborn gelernt, Kleinstadt, da wurde also viel getratscht, auch übereinander und das hat mir eigentlich nicht so gut gefallen. Wenn man sich selber weiterentwickelt und seine Fachkompetenz als Friseur herausstellt, dann ändern sich auch die Gespräche und das wird ganz einfach fachlicher, es wird sachlicher und es kommen ganz andere Themen politischer Art und gesellschaftlicher Art. Also dieses Getratsche, das hat man eigentlich, denke ich, nicht mehr so oder kaum noch eher.
Sie sitzen ja in Düsseldorf-Bilk. Das ist ein beliebter Stadtteil in Düsseldorf. Mhm. Wie hat sich denn die Kundschaft über Jahre dort verändert?
Die Kundschaft im Bilk würde ich gar nicht so sagen, dass sie sich verändert hat, aber die Kundschaft im Allgemeinen im Friseurhandwerk hat sich verändert und das ist ortsunabhängig. Die Bedürfnisse haben sich verändert. Früher war der Haarschnitt Mittel zum Zweck. Die Menschen standen in der Nachkriegszeit und im Wirtschaftswunder sehr unter Anspannung und Arbeit war das Nonplusultra. Und die Frisur war eben zweckmäßig und hatte anständig zu sein. Und ich entsinne mich, dass früher haben Schüler oder auch Auszubildende vom Lehrherrn oder vom Lehrer gesagt bekommen, du musst jetzt aber zum Friseur. Und das musste dann passieren. Heute sind wir ganz einfach toleranter geworden. Wir sind freier geworden. Und niemanden würde es einfallen, die Frisur eines anderen zu bemängeln oder dann zu befehlen, du musst zum Friseur. Wir haben heute eine Vielfalt und das ist einfach toll.
Und was muss denn da auch ein guter Friseur können bei dieser Vielfalt an Wünschen?
Er muss erst einmal fachlich fit sein. Er muss wissen, wie es geht, was er machen kann. Und vor allen Dingen, das finde ich mit am wichtigsten, er muss den Menschen erspüren.
Ich behaupte bei mir, dass meine Haare jeder schneiden kann, weil ich habe Naturlocken und man braucht wirklich 2 Zentimeter abzuschneiden und das war's. Stimmt das, dass das jeder kann?
Ja, würde ich so nicht unterstreichen, nein.
Was kann man denn da falsch machen bei 2 Zentimetern abschneiden?
4 Zentimeter abschneiden beispielsweise.
Okay, das ist schon wieder der Weltuntergang für die meisten, wenn es zu viel ist.
Ja.
Heute bei mir zu Gast René Krompholz, er ist Friseurmeister aus Düsseldorf. Herr Krompholz, Sie haben vor über 10 Jahren das Bündnis Der Faire Salon gegründet. Was genau ist das?
Es ist eine Wertegemeinschaft. Wir haben ja zum Millennium, zur Jahrtausendwende, den ganzen Discountmarkt auch im Friseurhandwerk gekriegt. Da steht der Preis ganz einfach im Vordergrund. Und ja, das ganze Friseurhandwerk hatte ganz einfach das Problem oder hat heute auch noch das Problem, dass die Kunden, wie in anderen Branchen auch, hauptsächlich auf den Preis gucken und nicht, was dahinter steht. Und mir persönlich ist der Wert des Handwerks wichtig. Wir kennen den Begriff der ehrbaren Kaufleute von der Hanse. Das war im Mittelalter das Bündnis der Hanse, die sich selber auch Werte auferlegt haben. Die haben sich selbst Schutz gegeben vor Räubern, weil die Waren, die sie transportiert und gehandelt haben, sehr wertvoll waren. Aber sie haben sich auch Verpflichtungen aufgelegt. Damals war es beispielsweise unter starker Strafe, wer Wein gepanscht hat oder Lebensmittel mit minderwertigen Sachen verlängert, verfälscht hat. Das hat funktioniert und es war eine ehrliche Geschäftswelt im Gegensatz zu heute. Daraus resultierte damals ja auch der Handschlag als Abschluss eines Geschäftes. Mhm. So, und wenn wir sehen, wo wir heute sind, wo keine Verträge mehr gehalten sind, wir kennen die ganze Geschichte mit Billigfleisch und mit anderen Produkten. Und ja, das hat durch die Billigfriseure, die wir leider auch haben, auch in unser Handwerk Einzug gehalten. Und dagegen wollte ich mich ganz einfach wehren, weil ich weiß ganz einfach, dass viele Betriebe Schwierigkeiten haben, ihre wirklich ehrliche und gute Leistung an den Mann, an die Frau zu bringen. Und da muss man ganz einfach auch sagen, was ist der Unterschied, was wird da anders gemacht, wo sind die Vorteile für einen Kunden, und das wollte ich damit erreichen. Heute haben wir rund 200 Betriebe, die sich deutschlandweit da zusammengeschlossen haben.
Also nehmen wir mal an, ein Salon bietet einen Schnitt an für 10 Euro. Das findet man ja tatsächlich ziemlich oft in vielen Städten.
Ja, leider.
10 Euro pro Schnitt. Also kann man damit auch Mitarbeiter gut bezahlen oder heißt es sofort unter Mindestlohn? Und was bedeuten überhaupt diese 10 oder bis 15 Euro Haarschnitt für einen Salon?
Ja, das bedeutet, dass die Leistung eine andere ist wie beim herkömmlichen Salon, wo Sie vielleicht 30, 40 Euro bezahlen müssen. Fakt ist, jeder Friseurunternehmer braucht heute, um wirtschaftlich existieren zu können, einen Umsatz pro Stunde, der zwischen 50 und 60 Euro liegt. So, jetzt können Sie überlegen. Sie können also ein Konzept aufstellen, wo Sie 50 Euro mit 5 Haarschnitten à 10 Euro einnehmen. Oder Sie machen 2 à 25 oder Sie machen einen Haarschnitt à 50. Da, wo es für 10 Euro geschieht, da geht es in die Massenabfertigung. Das ist dann keine Arbeit mehr mit Liebe und Sorgfalt. Das ist ja eine Handlungsweise zum Kürzen der Haare, aber nicht zum Verschönern der Menschen. De facto müssen die Mitarbeiter dort von morgens bis abends arbeiten, stehen unter Stress. Wir waren ja auch einmal vor dem Mindestlohn und da kam diese Initiative, die ich gegründet habe, sehr stark ins Gespräch. Wir haben da mit Stern TV und anderen Medien also sehr viel Sendungen gemacht und die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter waren da teilweise katastrophal. Es wurde eben noch nicht mal Tarif bezahlt. Ja, und die Massenabfertigung der Kunden ist eben auch nicht das Handwerk, was ich mir persönlich für einen anderen Menschen wünschen würde. Es ist eine andere Leistung.
Wie kann man da eine Lösung finden?
Ja, das ist das große Rätsel. Das ist das gleiche Thema wie beim Billigfleisch. Wie können wir die Leute dahin bewegen, auf Qualität zu achten, die natürlich dann auch ihren Preis hat? Und wie können wir da zu Fairness gelangen? Man kann einfach nur appellieren, immer und immer wieder, und die Leute darauf aufmerksam machen. Aber entscheiden muss letztlich jeder für sich alleine.
Und jetzt nochmal ganz kurz zurück zu Ihrem Bündnis, der Faire Salon. Wie genau versuchen Sie mit diesem Bündnis auf diese Probleme aufmerksam zu machen?
Wir sind da sehr rege. Wir haben eine Homepage, wo auch die ganzen Themen dargestellt und erläutert sind. Die Salons selber sind mit einem Siegel gekennzeichnet und mit unserem Emblem. Wer sich dafür interessiert, der wird da auch fündig. Und ich muss sagen, gerade in den letzten Monaten oder während des Lockdowns haben wir gemerkt, dass die Nachfrage ganz einfach steigt. Also wir hatten im April war das über 100.000 Besucher auf unserer Homepage. Das war ein neuer Rekord. Die Zahl hatte sich innerhalb kurzer Zeit fast verdoppelt und irgendwo sind die Leute durch Corona scheinbar auch bewusster geworden. Da tut sich also was.
Was bezahlt denn überhaupt so ein Haarschnitt im Salon? Also frage ich mich gerade. Also wenn Sie sagen, 50 bis 60 Euro muss durchschnittlich ein wirklich guter Salon einnehmen, was kann man denn mit 50 bis 60 Euro alles schon mal abdecken?
Ein Männerhaarschnitt auf jeden Fall und Waschen, Schneiden, Föhnen bei Damen ist meist auch in dieser Preiskategorie. Aber Sie sagten gerade, ein guter Salon. Nein, alle brauchen diesen Beitrag.
Aber das bedeutet ja, dass andere ihre Salons verlieren würden und da stecken ja auch viele Existenzen dahinter.
Ja, die verlieren nicht. Die machen wirklich auf Schnelligkeit und schleusen eine andere Kundenzahl durch. Es wird jetzt durch Corona problematisch, weil da teilweise Sicherheitsabstände eingehalten werden sollen. Da können die nicht mehr so nebeneinander arbeiten und dann so viel Kunden in den Laden lassen. Die kommen jetzt an die Grenze. Und das ist aber auch leider der Grund, warum in diesen Läden, und wenn Sie einmal durch die Stadt gehen, werden Sie das sehen, nicht überall mit Mundschutz und Sicherheit gearbeitet wird. Da wird es wieder unterlaufen zugunsten des Preises. Das ist eine Sache, die nicht nur sehr ärgerlich, sondern auch sehr bedenklich ist.
Und entwickeln da auch die Kunden so eine Art Bewusstsein für diese problematischen Arbeitsbedingungen? Haben Sie da schon was in der Vergangenheit gemerkt?
Ja, im Vorfeld, wir haben Sendungen gemacht im TV und dann kommt immer die Resonanz, oh, die armen Friseure. Und ja, auch im Gespräch im Stuhl wird das dann erläutert, die Kunden reden drüber und eine Kasse, wenn es dann heißt, wir sind 50 Cent teurer geworden, dann kommt hin und wieder doch schon das Stirnrunzeln.
Ja, das ist, glaube ich, ganz normal. Jeder versucht, irgendwo zu sparen.
Ja, das ist ganz einfach so. Nichtsdestotrotz, eine Akzeptanz ist da, aber die steigt gerade im Moment durch die Corona-Geschichte. Also da gucken die Menschen scheinbar auch im Moment auf mehr Sicherheit und sind bereit, da doch andere Werte zu sehen.
René Krompholz ist Friseur, Salonbetreiber, heute bei mir zu Gast bei SWR 2 Tandem. Herr Krompholz, welche Frisur tragen Sie denn gerade?
Sie werden lachen. Trotz meines Alters gehe ich im Moment zurück in meine Jugend und lasse meine Haare etwas wachsen. Die werden gerade etwas länger.
Schneiden Sie sich selbst?
Nein, um Gottes
Willen. Okay.
Nein.
Aber was heißt denn etwas länger? Ist das der Vokuhila? Nee, oder?
Nee, das nicht so ganz, nein. Ein bisschen längeres Decker und ein bisschen, ja, unangepasster. Ich mag es im Moment nicht mehr ganz so ordentlich.
Ich habe mich gerade tatsächlich gefragt, ob der Vokuhila zurückkommt. Das hört man jetzt gerade immer wieder, auch in sozialen Netzwerken. Wird das jetzt als ein kleiner Hype betitelt?
Ja, man geht im Moment in der Frisurenmode so ein bisschen zurück auf die 80er. Das ist schon richtig. Aber auch Locken sind wieder in, übrigens auch bei Männern. Ganz verblüffend, da tut sich was, ja.
Locken und längere Haare. Das ist jetzt also der aktuelle Trend 2020?
Ja, absolut. Und sehr viel mit Farbe bei den Frauen. Natürliche Farben, Bialage, Illuminage, wie alle die Techniken heißen. Wunderschön. Also da kann man richtig zaubern. Ja, da muss man sich aber wirklich beraten lassen. Und was nicht machbar ist, das erleben wir immer wieder, dass junge Menschen in die Salons kommen, ziemlich dunkle Haare haben und dann in 2 Stunden super blond sein wollen, natürlich möglichst auch für einen kleinen Preis. Da sind leider Grenzen gesetzt, aber das kommt aus diesen ganzen Shows, die man im Fernsehen sieht. Da sieht man Veränderungen sehr schnell bei Models und dergleichen, aber man sieht eben nicht, was alles an Arbeit und wirklich auch an Kosten dahinter steckt.
Ja, und von dunkel auf blond, da sind ja immer 2 Dinge, die immer falsch laufen. Erstens, die Haare werden oft grün, hört man ja.
Ja, grün oder auch goldig, rotgold, ja, das passiert, ja.
Und die gehen ja absolut kaputt dadurch, durch dieses harte Färben, oder?
Jein, früher war das wirklich so. Heute hat die Industrie uns Mittel an die Hand gegeben, die da wirklich top sind und man kriegt das heute wirklich ohne Probleme hin. Aber da muss der Kunde oder die Kundin wirklich Zeit aufwenden. Das muss in etlichen Arbeitsgängen geschehen und so eine Behandlung kann unter Umständen auch schon mal 6, 8 oder sogar mehr Stunden dauern und hat dann natürlich auch ihren Preis. Aber dann stimmt's auch.
Was wollen denn die Leute gerade sonst noch, außer Haare schneiden? Da gibt's ja so einige Wünsche, habe ich mal gehört. Färben, verlängern und.
Ja, diese ganzen Farbtechniken sind eigentlich in, gerade im Damenbereich. Von den Schnitten her sind unsere Bürgerinnen leider nicht ganz so flexibel. Da ist langes Haar angesagt.
Traut man sich nicht, sie abzuschneiden, oder warum?
Ja, ich weiß es nicht. Also wir plädieren in der ganzen Werbung und überall auf Einzigartigkeit, auf persönliche Erscheinung. So, aber wenn Sie einmal in einen vollen Saal schauen, gerade die jüngeren Mädels sehen dann gerade von der Haarlänge alle ziemlich gleich aus. Und das ist eigentlich ein bisschen schade. Man könnte da sehr oft viel, viel, viel mehr draus machen.
Ja, viele gehen ja auch zum Friseur, weil sie einfach schöne Fotos auf Instagram oder Facebook brauchen. Merken Sie auch gerade diesen Wunsch nach Selbstoptimierung für Fotos, weil vielleicht jetzt mehr Leute Haare schneiden wollen oder zumindest färben wollen?
Ja, überhaupt sich selber was Gutes tun, das kommt in den Vordergrund. Also wie ich am Eingang sagte, früher war der Haarschnitt Mittel zum Zweck, dass die Haare nicht zu lang wurden. Aber heute kommt wirklich die Selbstoptimierung, auch das Verwöhnen lassen und ich möchte anders aussehen. Aber das spielt sich mehr im Farbbereich als in der Haarlänge ab.
Und wenn wir jetzt mal kurz auf dieses Erspüren der Gefühle der Menschen zurückkommen. Sie haben am Anfang gesagt, dass Sie das können, dass Sie tatsächlich nachfühlen können, was ein Mensch braucht. Was brauchen die Leute oder wie funktioniert das?
Die Menschen brauchen eigentlich Beratung. Ich kann spüren, welcher Typ der Mensch ist. Ich kann aber nicht entscheiden oder spüren, was er braucht.
Aber wie machen Sie das?
Das lernt man. Das ist Einfühlungsvermögen. Und wenn Sie einen Menschen vor sich haben, mit ihm reden und das kommt, das spürt man. Das ist eine Gefühlssache. Einfühlungsvermögen.
Sie haben auch gerade gesagt, tatsächlich wollen die Leute unterschiedlichste Frisuren und Sie haben viele Wünsche. Haben Sie denn gerade auch gemerkt, dass sich durch die Wünsche der Kundinnen und Kunden auch die Salons verändert haben?
Ja, zum Teil. Das Ganze ist heute ja mehr in den Service abgedriftet. Wir haben heute nicht mehr die Werkstatt, wie sie früher war, sondern wir haben eher Wohlfühloasen, Beratungszentren. Und da liegt eigentlich auch die Zukunft.
Haben Sie denn in Ihrem Salon ein bestimmtes Konzept? Es gibt ja verschiedene Konzepte. Mal setzt man auf Nachhaltigkeit und mal möchte man total schick auf den Kunden rüberkommen mit bunten Lampen und toller Deko. Wie sieht's bei Ihnen denn aus?
Ja, natürlich haben wir ein Konzept und das haben die ganzen Salons, die in dieser Wertegemeinschaft sind. Und wir müssen es natürlich vorleben. Das hat nichts mit den Frisuren als solches zu tun, sondern wirklich mit Nachhaltigkeit. Wir sagen, wir geben ehrliche Beratung. Dazu gehört für uns natürlich auch, dass wir sagen, das passt nicht, das geht nicht. Mhm. Auch wenn wir mal auf Umsatz verzichten müssen.
Also es ist super schwer, wahrscheinlich Nein zu sagen, oder? Als Friseur?
Nein, eigentlich nicht. Es gibt Salons, da ist es verboten. Ja, es gibt Salons und das sind eher Negativbeispiele, wo morgens auch eine Palette von irgendwelchen Produkten da steht, die zum Ende der Woche weg sein muss, egal ob man die Kunden dazu hat oder nicht, wo dann wirklich den Kunden was aufgeschwatzt werden muss. So, aber so soll es nicht sein. Und wir gehen eben einen anderen Weg. Das heißt dann auch, wir arbeiten mit Liebe und Sorgfalt. Wir haben genügend Zeit für unsere Kunden. Wir müssen aufgrund des Preises nicht 5 Haarschnitte à 10 Euro in einer Stunde machen und so weiter und so fort. Faire Arbeitsbedingungen gehören dazu. Die Wertschätzung den Menschen gegenüber. Und das ist eigentlich das, was wir auch erhalten wollen.
SWR2 Tandem hier heute mit Friseurmeister René Krompholz. Und wir müssen über die Gesundheit sprechen, weil Friseure, die stehen ja den ganzen Tag. Sie atmen teilweise Chemikalien ein. Wie sind denn da die gesundheitlichen Folgen, Herr Krompholz?
Ja, stehen ist das eine, aber sie stehen ständig schief. Das ist sehr anstrengend. Es geht auf dem Rücken auf jeden Fall. Jeder Friseur, jede Friseurin hat auch den ganzen Tag die Arme in Schulterhöhe. Das strengt auch an. Nackenverspannungen, Kopfschmerzen, das gehört einfach zum Alltag. Die Chemikalien sind in den letzten Jahren viel, viel besser geworden. Da gibt es eigentlich kaum noch Probleme. Es gibt ja auch strikte Vorgaben zur Arbeitssicherheit. Wir tragen Handschuhe, wir schützen die Hände. Da kommt es weniger zu Problemen. Aber da, natürlich das Stehen, und es ist anstrengend. Es ist kein so leichter Beruf, wie es viele von auswärts sehen.
Sie machen das ja jetzt schon über 50 Jahre. Wie fühlen Sie sich denn gerade? Also wie fühlt man sich nach 50 Jahren Arbeit als Friseur?
Richtig gut. Ja, ich muss dazu sagen, ich bin nicht mehr jeden Tag im Salon. Ich habe also ein paar Stammkunden, die ich noch mache. Das sind maximal 2 Tage in der Woche. Und die andere Zeit, die verbringe ich am PC mit dem Branchenportal, welches ich betreibe, mit der Wertegemeinschaft. Ich arbeite mit den Medien und alles sowas.
Sie sind dieses Jahr 70 geworden. Ja. Wie lange wollen Sie denn noch Haare stylen?
Ja, meinen Kunden zuliebe, und ich habe ja gesagt, ich mache nur noch meine Stammkunden, denen möchte ich eigentlich noch treu bleiben. Irgendwann wird es ja nicht mehr gehen, weiß ich gar nicht, aber es geht noch wunderbar. Ich fühle mich eigentlich nicht wie 70, ich fühle mich wie 50. Mir macht das Arbeiten Spaß, mir machen die Menschen Freude, ich freue mich, meine Kunden wiederzusehen. Mir macht mein Team unheimlich viel Freude, und warum soll ich es dann aufhören?
Ich
fühle mich da richtig gut und es macht mir Spaß. Ich möchte gar nicht jeden Tag zu Hause auf Couch sitzen und als Rentner irgendwelche dubiosen Fernsehsendungen schauen. Ich möchte was bewirken, was tun.
Ich habe mich gerade gefragt, wie viele Stammkundinnen und Kunden Sie haben. Können Sie sie auf einer Hand oder auf den beiden Händen abzählen?
Das sind ein paar mehr. Meine persönlichen, das sind schon ein paar mehr. Und ja, im Salon weiß ich es gar nicht genau.
Wie sind Sie zu Stammkunden geworden?
Oh, da muss ich sagen, dass ich schon viele, viele Kunden über Jahrzehnte bediene. Die sind irgendwann in meiner Tätigkeit damals noch auf der Düsseldorfer Kö zu mir gekommen. Die sind mir treu bis heute. Und wir haben ein super gutes Verhältnis. Das ist schon irgendwie fast freundschaftlich, und das hat sich einfach so entwickelt, und ja, es besteht.
Was wünschen Sie sich denn generell für das Handwerk, für das Friseurhandwerk?
Ich wünsche mir eigentlich, dass der Friseurberuf wieder den Stellenwert bekommt, den er hatte, als ich meine Lehre anfing. Wir haben damals als erstes gelernt, Leute, ihr habt einen Dienstleistungsberuf, aber im sozialen Bereich. Es ist in eurer Verantwortung, wie sich die Menschen fühlen. Ihr trägt dazu bei, ob der Haarschnitt passt. Ihr trägt dazu bei, wie dieser Mensch erscheint, wie er sich fühlt. So, dieses Soziale und der Mensch selber ist in den letzten Jahren eigentlich gerade durch die Billigpreispolitik immer zu kurz gekommen. Und da möchte ich eigentlich wieder hin. Das hat aber auch mit der Qualität zu tun, mit der Liebe zu den Menschen. Das Gleiche haben wir heute, ich sprach vorhin das Billigfleisch an. Da kommen Sachen zurück, wenn Sie heute bei uns in Düsseldorf auf den Wochenmarkt gehen, haben Sie da einen Stand, der hochwertiges Fleisch abgehangen, aber eben sehr teuer verkauft. Das war aber früher die Normalität, bis dieser ganze Billigkram kam. So, und wenn Sie einen Lachs nehmen oder Schrimps, das waren früher Delikatessen, die man nicht jeden Tag essen konnte. Das hatte seinen Preis. Heute kriegen wir das nachgeschmissen, aber gleichzeitig mit dem Wissen, dass es inzwischen sogar gesundheitsgefährdend ist, Lachs zum Beispiel. Und das ist ja bei der Dienstleistung im Friseurberuf ähnlich. Ich sage immer, Billigfriseure sind Fastfriseure, genau wie Fast Food. Schnellabfertigung, das ist keine Qualität, das ist nicht mit Liebe und Sorgfalt. Das ist Haare kürzen, auf den Zweck gebracht, fertig, aus, mehr ist es nicht. Und ich möchte ganz einfach wieder, dass wir mehr zum Wohle des Menschen beitragen können und dass das auch wieder mehr Wertschätzung erhält. Denn dann kommen wir dazu, dass die Preise auch wieder stabil werden, dass wir Spielraum kriegen, dass wir die Mitarbeiter vernünftig bezahlen können. Und das ist eigentlich die Wertschätzung, die wir auch für die Menschen in unseren Salons brauchen. Das ist ein Wechselspiel.
Wie kann man neue Leute für diesen Beruf begeistern?
mit Wertschätzung und mit einer anderen Darstellung des Berufes. Das wird viel zu wenig kommuniziert, was wir eigentlich alles machen, welche schönen Seiten dieser Beruf hat.
Ich möchte gerne jetzt eine wunderschöne Seite von diesem Beruf hören, nochmal zum Schluss.
Ja, die Tage hat eine Kundin bei uns uns eine Bewertung gegeben. Das heißt, meine Mitarbeiterin hat das bekommen. Und die Kundin hat geschrieben, nicht nur, dass sie zufrieden ist, sondern sie wäre während der Kopfmassage fast eingeschlafen. Und dann hat sie geschrieben, und ich bin immer Angstpatientin gewesen. Gibt es ein größeres Kompliment an euch? Und einen Menschen so so faszinieren, auch hinterher das Strahlen zu sehen, die Kundin, wenn sie wieder reinkommt, Mensch, ihr habt mich glücklich gemacht. Das sind Erfolgserlebnisse, die kann man im Büro nicht kriegen, wenn man die Akten wegstellt. Das ist ein Feedback von den Menschen selber und das gibt Freude. Das ist unheimlich schön.
Ich habe heute Abend mit dem Friseurmeister, Gründer der Initiative Der Faire Salon gesprochen. René Krompholz war hier bei mir zu Gast bei SWR 2 Tandem. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit.
Aber gerne doch.
Die Redaktion der Sendung hatte Fabian Elsässer, Musik hat Moritz Eschelius ausgewählt und die Technik kommt von Jean Hund. Ich bin Viktoria Merkulova und wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend.